Material daneben, heute mit Heller von Sinnen, Bodo Bach, Wiebert Bohnen, Wiebert Kanz und Bernhard Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist Genial daneben. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Wir haben interessante Gäste. Bodo heute wieder bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Wiegald Boning heute ganz locker angezogen, obwohl es draußen schon ziemlich kühl ist um diese Jahreszeit.
Ja, aber im Studio ist,
ist ja schön warm. Guido allerdings hat sich eine Jacke angezogen. Es friert auch.
Es ist Herbst, Herr Balder.
Natürlich, ich weiß.
Sie befinden sich ja auch im Herbst des Lebens.
Ich
deswegen
weiß.
Wissen Sie, wovon ich spreche.
Ich weiß. Herr Hoeker hat ein sehr schönes Hemd an.
Ich dachte, dass ich hier das verschwindende Grün im Wald einfach widerspiegel, indem ich es in meiner Kleidung erneut auftrage.
Ja, ist nicht schlimm. Ja, alles gut.
Du mit deiner Motorradjacke.
So, ich fange mal anders an heute Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen etwas vorstellen.
Ja.
Kleine Sekunde, ich muss nur schnell...
Dauerwerbesendung. Da ist es.
Es handelt sich um das neue Buch von Frau von Sinnen. Seit wann ist es auf dem Markt, Frau von Sinnen?
Seit einer Woche kann man es in den Buchläden kaufen.
Wow. Es heißt Liebe, Lust und Leidenschaft, die Dux oder Dax von Sinnen. Es geht um die Geschichte oder um die Familie.
Ja, also ich hatte das Privileg, meine 21 Lieblingsgeschichten von Karl Barks rauszusuchen. Ich habe ein halbes Jahr sein Gesamtwerk studiert, 21 Geschichten rausgesucht und kommentiert.
Ja, seit wann ist es draußen? Seit der Woche?
Seit der Woche,
Also das können Sie kaufen. Wie teuer ist das Teil?
Das ist leider wirklich teuer. Das kostet 39,90 oder so, also fast 40 Euro.
Ja.
Aber ich finde, es lohnt sich nicht so sehr wegen meiner Kommentare, sondern wirklich wegen dieser fantastischen Geschichten, weil ich finde, Karl Barks ist das absolute Jahrhundertgenie in Sachen Comics und Donald Duck.
Karl Marx, hat der nicht auch den Kommunismus?
Karl Barks mit Baby Bertha, der Erfinder von Entenhaus. Nee,
aber das ist gar nicht so teuer, wenn du, überleg mal, 500 Euro hier, wenn du eine Frage einschickst.
Natürlich.
Dann kannst du dir 12 Bücher kaufen.
Natürlich. Die Adresse, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen nachher, wo Sie Fragen einschicken können. Also, ich lege es Ihnen ans Herz, ich zeige es Ihnen am Schluss der Sendung nochmal. Liebe, Lust und Leidenschaft.
Ansonsten zeige ich selber, Hasi hat mir den Ofen angeklöppelt, da ist es hinten drauf.
Natürlich. Ja. So. Dann lasset die Spiele beginnen.
Ja.
Heißt das auch so schön.
Auf die Löwen.
Wie viele Fragen werden heute beantwortet? Vier?
Ich tippe auf vier.
Nein, fünf. Jeder eine.
Was ist denn, wenn ich nur drei stelle?
Das gab es noch nie.
Außerdem werden wir dann eine einfach zweimal beantworten.
Gut. Also, vier bis fünf Fragen. Ich bin gespannt. Ich beginne vorne, meine Damen und Herren. Und zwar beginne ich mit Herbert Beck aus Oberasbach. Das liegt in Bayern. Und Herbert Beck aus Oberasbach möchte wissen, was ist eine Schönwetterkatastrophe?
Das weiß ich. Das ist zu Weihnachten. Und zwar sind ja in Familien alle unheimlich unter Stress. Zu Weihnachten müssen wir alle schön Wetter machen. Wir müssen Harmonie haben und alles muss am Schnürchen klappen. Der Braten, die Geschenke. Und also alle sind auf Schönwetter. Man sagt ja auch, wir wollen schön Wetter machen. Wir wollen gute Stimmung, gute Laune haben. Und weil alle so unter Anspannung sind, geht das komplett nach hinten los. Und der Psychologe spricht bei einer Familienaufstellung von einer Schönwetterkatastrophe.
Also zu Weihnachten.
Ja. Das ist korrekt.
Ist ein psychologischer Begriff.
Okay.
Was unter anderem zu Weihnachten oder überhaupt bei Familienfesten benutzt wird.
Bei uns zu Hause war es so, es gab Gänsebraten, dann war mein Vater besoffen und haben uns gestritten.
Ja, ist das
eben.
Ist das denn richtig oder falsch?
Bitte?
Ist das richtig oder falsch?
Haben wir es beantwortet.
Ist das richtig oder falsch?
Das ist, glaube ich, falsch.
Das ist nicht, glaube ich, falsch, das ist falsch.
Ja, richtig. Aber ich glaube, der psychologische Ansatz ist doch ganz schlüssig. Also ich könnte mir das im Urlaub zum Beispiel auch übertragen, wenn die Familie drei Wochen nonstop aufeinander hängen muss.
Ja.
Und dadurch treten Konflikte zu Tage, die sonst verborgen bleiben, weil der Alte immer in der Fabrik schuftet.
Ja, und das nennt sich Schönwetterkatastrophe.
Natürlich,
ja. Ich glaube, der Landwirt spricht von der Schönwetterkatastrophe.
So,
angenommen, wir haben ganz viele Pferde auf einer Weide stehen.
Hätten Sie auch noch eine zweite Möglichkeit.
Wir haben Weizen. Hunde auf einer Wiese.
Gibt's eine dritte?
Ich habe eine dritte. Wir sind beim Skispringen, Herr Balder. So, Vier-Schanzentournee, die werden Sie kennen. Geht los in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen, Sie wissen Bescheid.
Ich weiß Bescheid.
Und die brauchen natürlich Schnee, die Burschen. Und dann hast du ein Hochdruckgebiet über dem Allgäu und es schneit nicht. Kein Schnee. Und deswegen sind die natürlich total aufgebracht und reden von einer schönen Wetterkatastrophe, obwohl man schlechtes Wetter
hat. Da gibt's aber Schneekanonen.
Wir müssen in die Luftfahrt. Es gibt diese Situation, dass du von schönem Wetter als Pilot geblendet wirst und dann den Landeflughafen nicht unbedingt so anfließt, wie es... Und da kann es dann auch mal zu einer schönen Wetterkatastrophe kommen.
Weil die Sonne scheint, oder?
Ja. Wenn der Pilot geblendet wird, dann schmiert...
Wenn der Pilot geblendet wird,
dann passiert das.
Dann kann der nicht landen.
Das ist eine Sonnenkonstellation, da bricht sich das Licht in der Frontscheibe.
Also vier Sonnen, vier Flugzeuge, die gleichzeitig eine Landebahn verwenden wollen.
Ich glaube, die schöne Wetterkatastrophe ist einfach ein Tisch mit vollen Tellern.
Mit was?
Ein Tisch mit vollen Tellern. Niemand hat leer gegessen. Die haben noch nicht mal angefangen, leer zu essen.
Aber dann wird es doch schlechtes Wetter.
Ja, eben. Deshalb ja Schönwetterkatastrophe. Es gibt eben kein schönes Wetter.
Aber wenn man den Teller aufwischt, gibt es schönes Wetter. Jetzt habe ich sie auch, Herr Hohecker. Aber ganz kurz, Gastronomie finde ich nicht schlecht. Der Gast wird an sich mit der Außengastronomie spricht natürlich. Die denken, die machen den Umsatz ihres Lebens beim super Sommer. Der Sommer ist leider nicht, ist verregnet. Und der Gastronom spricht von der schönen Wetter.
Wie war eigentlich unser Sommer in diesem Jahr?
Ach,
ging so, ne?
Ja, es hat ganz gut angefangen, aber danach kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Also ich erinnere mich, Anfang Juli war es sehr heiß, dann war es eine Woche ziemlich frisch.
Ja.
Und dann ging der Sommer aber wieder richtig gut los.
Ja.
August war...
Ja.
Die wollen uns einen Tipp geben. Das heißt, wenn es im Mai super heiß ist, dann ist es oftmals so, dass der Meteorologe schon weiß, dann wird es im Juni, Juli, August nicht so gut.
Gibt es da eine Bauernregel für mich?
Ja, da gibt es eine Bauernregel. Ist im Mai schön heiß und fein.
Dann die sieben... Ich kenne das anders.
Im
Mai ist der April vorbei. Sind wir denn in der
Meteorologie? Ich kenne es ganz anders.
Wie geht das
denn? Hat der Bauer nichts zu vögeln, helfen nicht mehr Bauernregeln.
Also ich bin in der bildenden Kunst.
So.
Sehr schön.
Ja. Also, alte Pinakothek, Rembrandt, natürlich in der mittleren Schaffensperiode Rembrandts, ist grundsätzlich schönes Wetter auf den Bildern. Also ein Blau, ein Indigo-Blau, damals allerdings mit einem Farbstoff hergestellt, der sich im Laufe der Jahrhunderte ins Braune verfärbte. Der Kunsthistoriker spricht von der schönen Wetterkatastrophe.
Ja. Bei Kunsthistoriker fällt mir Wilhelm II. Ein. Wilhelm II. War ein entfesselter Fotograf und er brauchte immer Sonnenwetter. Deswegen spricht man auch von Kaiserwetter, wenn die Sonne scheint. Und vielleicht nannten die dann damals in der Zeit eine Schönwetterkatastrophe, wenn Wilhelm nicht draußen rumlaufen.
Also ist der Ausdruck schon ein bisschen älter?
Ja.
Wie alt ungefähr?
200 Jahre. Naja, Wilhelm, 1880.
Ich glaube, Schönwetter. Also ich bin bei Wetter ja immer erst auch mal in so einem Bergwerk drin.
Ich auch.
Eine Schönwetterkatastrophe ist, der Bergmann spricht von einem schönen Wetter, wenn es so richtig knallt und kracht unter Tage. Ja. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ich mache direkt mit dem nächsten Vorschlag
weiter. Nee, finde ich gut. Bleib da, oder? Ist doch richtig Bergbau.
Nee, er soll noch weitermachen. Das ist
aber Bergbau ist richtig.
Nein,
wir sind beim Sport, Herr Balle. Wir sind doch beim Sport, natürlich. Schönwetterkatastrophe. Es gibt natürlich Sportarten, gerade in England oder in Wales auch, die natürlich viel Regen brauchen.
Zum Beispiel?
Fußball.
Brustschwimmen.
Brustschwimmen.
Und es wird... Ja... 200 Meter Brustkraulen, genau.
Wie wär's denn, mit dem Militär? Ich meine, da gab es auch mal was im Ersten Weltkrieg. Eine Schlacht, also man braucht ja für bestimmte militärische Abläufe besondere Wetterlagen. Also zum Beispiel, Fliegerangriff geht besser bei schönem Wetter. Bei Regenwetter macht man das nicht, weil die ja nicht sehen können.
Deswegen spricht man auch von Bombenwetter, wo ich eben schon war. Nein, das stimmt wirklich,
Hatten wir mal, Bombenwetter.
Ja, Bombenwetter, ja.
Ich glaube, Schönwetterkatastrophe ist einfach, ich meine, es gibt ja viele Leute, die im Rettungsdienst arbeiten. Und das ist ja für die auch nur ein Job. Und wenn die abends nach Hause kommen und die haben so bei strahlendem Sonnenschein, bei schöner Wärme, einem lauen Luftzug, 200 Verletzte aus so einem Zug rausgetragen, dann war das für die einfach eine Schönwetterkatastrophe.
Ich glaube einfach, da bleibt da mal dran, Kreislauf. Ich glaube einfach, wenn es lange heiß ist, haben alte Leute Probleme, da kommen mehr Menschen mit Kreislaufproblemen
zutage. Nee, der Balder beantwortet keine eigenen Fragen.
Ja.
Ich glaube, das
kann einfach sein, wenn es zu heiß ist, dass dann mehr Leute in die Ambulanz eingeliefert werden, weil schönes Wetter ist.
Ich glaube, wir sind in der Tierzucht. Ich glaube, der Tierzüchter an sich, ob es jetzt um Rinder geht, Kaninchen oder um andere Tiere, wenn es total heiß ist, sind die Tiere zu faul zum Pimpern. Echt? Und dann spricht der, ja, oder zu müde.
Nicht nur die Tiere, Frau von Sinn.
Eben. Und dann spricht der Züchter von einer schönen Wetterkatastrophe, weil er nicht genügend Nachwuchs hat.
Was ist denn mit Holzbock und also mit Insekten?
Gar nichts.
Vielleicht meint der Herr Asbach nur einfach Sonnebrand.
Nein, ich sag's euch.
Ich glaube, das hat einfach ein Eduard Schönwetter hat eine Lawine ausgelöst.
Ich sag's euch. Wir sind bei Hobbyastronomen.
Astronomen.
Okay.
Ganz ruhig, Bernhard, ganz ruhig.
Also, Hobbyastronomen erleben eine Schönwetterkatastrophe, wenn sie mehrere Nächte am Stück einen komplett wolkenlosen Himmel im Fernrohr haben. Dann hängt der Hobbyastronom Nacht für Nacht bis in den frühen Morgen am Fernrohr. Das heißt, der Mann kommt zu nichts mehr. Er schläft nicht mehr, hat keine Zeit mehr für seine Familie. Deswegen spricht man in diesem Zusammenhang von Schönwetterkatastrophe. Herbert Beck aus Oberasbach, 500 Euro für Sie.
Für die Statistik ist das hervorragend, denn Sie haben am Anfang gefragt, wie viele Antworten wissen Sie? Und eine wussten wir schon, wir haben es nur nicht gesagt.
Ja.
Ich habe mich noch mit jemandem drüber unterhalten.
Oh, mit wem denn?
Mit Ranga Yogeshwar.
Ja.
Ich habe es nicht vergessen, ich habe es verdrängt.
Das heißt, Sie wussten
es. Ende Juni auf dem Münsterplatz in Bonn, da war die Nacht der Sterne, eine Astronomennacht. Und da haben wir uns über so eine Scheiße unterhalten. Und da haben wir noch darüber geredet, dass die ganze Zeit Wolken am Himmel sind und die Hobbys.
Schade, dass es so lang her ist, Ende
Juni. Ja, eben.
Lass uns mal weitermachen.
Ja, lass uns weitermachen.
Ja. Wir kommen zu Dieter Bertsch. Er wohnt in München, meine Damen und Herren. Und dort hat er sich folgende Frage überlegt und uns die eingeschickt. Dieter Bertsch möchte wissen, warum stehen auf dem Gelände eines großen Stromerzeugers 50 eingezäunte Plastikhühner rum?
Plastikhühner?
Ja.
Plastikhühner.
Eingezäunte Plastikhühner bei einem Stromerzeuger.
Auf dem Gelände eines großen Stromerzeugers stehen 50 eingezäunte Plastikhühner.
Ist das ein Atomkraftwerk? Haben die früher gelebt, die Hühner? So, und die können auch nicht entsorgt werden. Da darf keiner ran.
Vor dem Motto, fällt der Bauer tot vom Traktor, ist in der Nähe ein Reaktor. Aber ich glaube, das wird irgendwas sein.
Lass uns die Sendung mal mit Bauernregeln durchziehen.
Krähen anzulocken, weil die ja wahrscheinlich auf die Hühner gehen, damit die Krähen nicht irgendwo anders hinfliegen.
In die Transformatoren.
Zum Beispiel Transformatoren, um Kurzschlüsse zu erzeugen. Krähen, oder
Fuchs nimmt Hühner.
Ja.
Das ist ein Schutz vor Füchsen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo
das Problem ist.
Die werden gefangen. Da werden Tollwut vielleicht.
Was? Tollwut?
Bitte wer?
Die Hühner haben Tollwut?
Nein, der Fuchs.
Der Fuchs hat Fuchs. Ja. Also wir wissen ja alle, das Huhn ist ein Jagdtier.
Ja. Und was jagt denn das Huhn?
Körner.
Füchse.
Und vielleicht haben die da auf diesem Gelände einen extremen Wachstum von Weizen und Hafer. Und damit dieser Hafer und Weizen Angst bekommt, haben die dort Hühner hingestellt, wie quasi Vogelscheuchen, damit der woanders hinwächst.
Ich glaube, das ist falsch.
Meinst du?
Nee.
Ja, dann lass uns was anderes versuchen.
Trotzdem, dass er dem Fuchs ist.
Aber die Geschichte war doch nicht schlecht, die als Lockhühner zu benutzen. Und so.
Die Geschichte war nicht schlecht, sie war nur völlig falsch.
Ach, falsch.
Würde es euch vielleicht helfen, wenn ich euch das Vieh zeige?
Ja, gerne.
Ja. Plastikhuhn ist immer schön.
Gut.
Ja. Macht Quote.
Komm raus, komm. Hab dich. Komm, schön brav.
Der Balder redet mit allem, was aus Plastik ist.
Lustig.
Das finde ich sehr lieb, dass wir uns das zeigen, weil ich dachte nämlich schon, die wären illuminiert. Also ich dachte, man könnte da Licht drin machen, kann man aber nicht.
Hallo, bitte, Herr Balder.
Rira Runkel in der Hühnerfutter ist dunkel, oder was ist los, Herr Balder?
Das geht noch weiter.
Was?
Nee, es geht noch weiter. Kann ja auch nicht helle sein, scheint ja gar kein Lichtlein dran.
Ja. Aber warum gucken Sie da so auf den Puppe?
Ich wollte nur wissen, ob da ein Ei drin ist, aber da ist kein.
Also
das ist das Huhn. Von diesen Hühnern stehen 50 Stück.
50.
Eingezäunt. auf dem Gelände eines großen Stromerzeugers. Warum?
Das ist doch Kunst.
Weil der Stromerzeuger so einen lustigen Namen hat.
Wie heißt denn der?
Der heißt irgendwas mit Huhn.
Nein, der heißt Ehun.
Ja, Ehun. Das ist lustig. Das war lustig.
Das war ich.
Und weil die Leute, die da vorbeilatschen, sich immer so einen Huhn geklaut haben, haben sie die eingezäunt, damit die auf dem...
Das könnte ja sein, aber der Stromerzeuger ist wirklich Ehun, das stimmt wirklich.
Ja.
Aber ich meine... Wenn sie die eingezäunt haben, warum haben die überhaupt Hühner da? Warum?
Ja, das ist ein Spezialkraftwerk. Also ja, wenn man jetzt
schneller Brüder.
Bravo!
Manchmal kommt doch ein bisschen Intelligenz durch hier.
Vielleicht verdienen die sich einfach was dazu. Von E.ON. Und die haben auf dem Gelände eine Hundeschule. Und die richten die Hunde auf Hühner ab. Aber da das stracken, doofe Hunde sind, haben die Hühner einfach am Boden festgeklebt.
Aber ich weiß, Sie hören nicht gerne Fragen, aber ich hätte eine. Warum
sind das genau? Darf ich das Huhn gleich mit nach Hause nehmen?
Da muss ich die Redaktion fragen. Ja, es kann sein, dass dieses Huhn nur geliehen ist.
Weil der jetzt nämlich nur 49 steht.
Es wird in einem halben Jahr gefragt, warum standen im Oktober nur 49 Hühner? Es wird auf die Weise die Geschichte der Firma dargestellt. Ich glaube, E.ON war früher Ruhrkohle AG.
Ja.
Und vielleicht davor ein Hühnerfarm.
Eine Hühnerfarm,
oder genau. Ein Puff, dass der sagt, ich habe da draußen meine Hühner laufen.
Nur jetzt laufen die nicht mehr.
Hatten Sie gerade gesagt, Eierkohle? Finde ich witzig.
Eierkohle?
Eierkohle. Aber es war früher ein Braunkohlewerk und man sagt doch auch früher zu diesen runden Briketts Eierkohle. Und das ist eine Hommage an alte Zeit. Eierkohle.
Ist aber um die Ecke.
Kannst du die Hühner nicht mehr sehen, musst du mal wieder mähen, um auch mal eine Bauern zu kriegen.
Also ich vielleicht ist in den...
Holt die Hühner mal der Reihe, hat der Bauer keine Eier.
Wird dieses Kraftwerk bewacht von Hundeführern?
Ohne Hunde oder mit Hunden?
Natürlich mit Hunden, sonst wären es keine Hundeführer, sondern nur
Führer.
Das kann man ja nicht mehr sagen.
Nein, aber kann ja sein, dass die da natürlich immer Streife gehen, weil natürlich so ein Kraftwerk ja auch böse abgeschirmt wird.
Gut, und?
Und da die Hunde durchdrehen würden und immer an die Hühner dran gehen, sind die zumindest eingezäunt. Das hätte ich jetzt gelöst.
Ja, aber warum stehen die überhaupt da?
Das machen die Kollegen, aber ich meine,
wenn es doch wirklich E.ON ist, O ist doch nun definitiv eine Eiform. Vielleicht machen die gerade eine neue... Eine so Kampagne. Wie bei Tobis, wie bei dieser Filmreklame, wo der Hahn
das
nochmal das I-Punkt auf dem I legt. Vielleicht machen die jetzt mit E.ON, also das O als Ei, und das ist eine Werbekampagne von E.ON.
Wie wäre es eventuell ein Hühnerkraftwerk? Also eine neue Methode der Stromerzeugung?
Die sitzen ja alle auf Rädern und trampeln.
Nee, die haben Legebatterien. Ja.
Ich würde tippen, das ist vielleicht ein Experiment. Da sind Sensoren drin und die wollen messen, inwiefern irgendwelche Leitungen, die da laufen, die Strahlen diese Hühner verändern. Ursprünglich waren das immer Pferde, die sind halt nur geschrumpft.
Ich glaube, die haben einen kleinen Golfparcours, einen Golfplatz auf dem Gelände des Kraftwerks.
Haben die einen Golfplatz?
Ja, und weil das ein sehr schweres Loch ist, was ansteigen ist auf dem Grün und die Kollegen einfach unheimlich oft probieren einzulochen. Man sagt auch putten, also putt, putt, putt.
Das ist meine Sendung, Männer! Das ist meine Sendung! Ihr übertrefft euch.
Es wird immer schlimmer.
Ja. Ja. Ist das vielleicht einfach nur eine Kunstinstallation? Ja. Haben wir das schon mal abgehakt?
Was für eine und warum?
Naja, dass dieser Vorstandschef oder wer da was zu sagen hat in dem Kraftwerk gesagt hat, ich habe mir von irgendeinem Künstler aus Wanne-Eickel diese Installation, 50 Hühner auf grünem Rasen.
Aber nee, ich glaube,
wie heißt das Kunstwerk?
50 Hühner!
Nein! Ja.
49 Hühner!
Ja, das heißt jetzt 49, weil ich ja eins mit nach Hause nehme.
Genau.
Ja.
Eines ist von Sinnen.
Das heißt.
Eingezäunt. Und.
Ich hab noch einen Karlauer, dann explodiert. Ja. Das ist die Ausstellung, das Bild heißt Huna Lisa.
Ich glaube, wir haben ja in einem anderen Kraftwerk, vor ein paar Monaten war das ja in Krümmel, glaube ich, erlebt, dass da wohl dieser Kollege, der da für die Geschäftsführung zuständig war, nicht so viel einen Überblick gehabt
hat. Hat er nicht, deswegen ist er auch weggegangen.
Deswegen musste der aufhören und deswegen ist das wahrscheinlich auch so ein Zeichen an die Mitarbeiter, guckt, dass die Organisation stimmt. Hat nämlich einer mal gesagt, boah, das ist hier organisiert ihr wie ein Hühnerhaufen. Und vielleicht ist das einfach so, die gucken dann rauf, der Betriebsrat hat das auch, diese Hühner dahin postiert, um zu zeigen, nein, wir...
Also doch kein Kunstwerk.
Sind so, die, also stehen, wenn stehen, es stehen die, stehen...
Nein, die stehen nicht, die laufen.
Nein, nein, Moment. Ich bin nochmal bei der Theorie mit anderen Tieren. Ich wollte gerade fragen, ob die Zäune, mit denen die Hühnchen da begrenzt sind, ob die unter Strom stehen. Dass wirklich, wenn ein Fressfeind kommt, der einen gewischt kriegt, und eben nicht an dieses Kraftwerk rankommt und irgendwo in irgendwelchen Ventilatoren
die Frage ist,
Irritationen hervorruft.
Warum braucht man dann einen Huhn? Man könnte einfach den Zaun so machen.
Ja, um den Fuchs anzulocken. Wie ist denn das 50? Die Zahl 50?
Ja, die irritiert mich auch.
Eon 50 Jahre alt, könnte ich mir vorstellen. Also die Ruhrkohle nach
was war denn vor 50 Jahren? Das war 59. Ja. Ich habe gerechnet, ihr müsst den Text
ja, dazu. Eon ist natürlich älter, aber die Ruhrkohle AG...
Eon ist älter als 50 Jahre. Nein,
jünger
meine ich.
Entschuldigung, jünger. Aber die Ruhrkohle AG, die ist vielleicht 50 Jahre alt. Jetzt mal so...
Ich sag's euch mal.
Okay.
Also, das Wasserkraftwerk des Stromerzeugers Eon befindet sich inmitten eines Naturschutzgebietes in der Nähe von München. Dort starten und landen zahlreiche Vögel. Es herrscht dort große Artenvielfalt, kann man sich ja vorstellen. Forscher der Uni München untersuchen, wie Bauern ihr Federvieh effektiv gegen eingeschleppte Krankheiten, zum Beispiel Vogelgrippe, schützen können. Geht folgendermaßen, auf jeder der beiden Flächen stehen 25 solcher Plastikhühner, also 2x25 eingezäunt. Die sollen Vögel anlocken. Eines der beiden Felder ist mit einem Netz überspannt, sodass dort keine Vögel landen können. Verlorene Federn auf beiden Feldern werden eingesammelt, regelmäßig untersucht. So will man herausfinden, ob man Hühner möglicherweise durch ein einfaches Netz vor Ansteckung aus der Luft schützen kann. Es hat mit dem Kraftwerk nichts zu tun.
Danke, dass Sie das Kraftwerk in die Frage mit eingebaut hatten, Herr Balder. Danke.
Kleine Irreführung meinerseits. Dieter Bertsch aus München, 500 Euro für Sie. Gratulation.
Ja. Nächste Frage.
Da wären wir aber fast drauf gekommen, oder?
Ja.
Aber es war schon ein bisschen gemein
ja.
mit dem Kraftwerk.
No.
Weil wenn Sie gefragt hätten, warum stehen 50 eingezäunte Hühner auf dem Feld, da wären wir doch sofort drauf gekommen.
Ja. Hätte ich machen können, habe ich aber nicht.
So sind Sie.
Ach, guck mal, Isabella. Ach, guck.
Stefan Mast wohnt in Stuttgart, meine Damen und Herren. Der möchte wissen, eine sehr schöne Tierfrage, warum macht sich der ca. 50 cm lange Palolo-Wurm regelmäßig um 30 bis 35 cm kürzer?
Warum?
Oder
warum?
Wie?
Der macht sich kürzer.
Ja, der Palolo-Wurm lebt im Südpazifik vor den Küsten Samoas, wird ca. einen halben Meter lang. Ja, in regelmäßigen Abständen kürzt er seine Körperlänge um 2/3. Warum?
Ja, aber das sind doch Zwitter, das machen die doch dauernd. Die teilen sich doch dauernd und dann gibt es immer wieder zwei Enden und genau. dann vermehren die sich doch so.
Also ich glaube, das denken Kinder, die Würmer zerteilen und sagen, guck mal, jetzt habe ich zwei. Also
so, wie ist es wirklich?
Wirklich ist es so, dass die schmecken nur am Stück. Aber...
Der lebt aber nicht im Wasser, sondern vor den Küsten, ja? Also es ist ein Landwurm.
Vor den Küsten.
Vor den Küsten.
Ich glaube, das ist doch ganz einfach. Ich meine, der lebt aber im Wasser.
Ich glaube, dem passen einfach die Klamotten nicht mehr. So mache ich das auch. Und dann...
Der lebt in etwas anderem drin. Ich glaube, entweder das ist ein Einsiedlerkrebs, der hat eine Hülle und da wächst er raus. Da muss er. Die Frage ist ja nur, in was lebt er?
Genau.
So, dieser Wurm ist natürlich...
Nein, es geht um das Gefäß, die Behausung in einem Wirt.
Er hat sich spezialisiert auf
Muscheln.
Hohle Spazierstöcke.
Es könnte aber auch eine Trompete sein.
Der Trompetenwurm ist
natürlich.
Das. Aber der ist natürlich ganz ähnlich. Also im Grunde können Sie auch nach dem Trompetenwurm fragen.
Ja, aber das wollte er nicht. Ich wollte uns ein bisschen
verwirren. Ich meine aber den Palolo-Wurm.
Herr Walder, der ist ja ganz einfach. Wenn der Wurm lang wird, wird er natürlich deutlich einfacher für seine Fressfeinde greifbarer, erkennbarer und natürlich auch schneller zu schnappen. Also teilt er sich irgendwann, dann ist er wieder klein und dann kann der Fisch oder der Vogel, keine Ahnung, der ins Wasser eintaucht, der Kormoran zum Beispiel, diesen Wurm nicht so leicht schnappen, um ihn zu fressen.
Wächst er dann wieder zusammen? Oder?
Es wächst das zusammen, was zusammengehört.
Ja.
Und das ist der 20 rum.
Ja.
Und seitdem zahlen wir Soli.
Jawohl.
Palolo hier.
Als Palolo.
Aber die Palolo, die singt doch mit Kurt Felix hier, ne?
Die hat sich geteilt in Samoa.
Ja.
Ah.
Also der teilt sich, der macht sich kürzer, indem er sich teilt.
Der macht sich kürzer.
Aber das war ja eine sehr spannende Frage, ob der sich danach wieder zusammensetzt. Nein, würden Sie uns das beantworten?
Nein.
Aber ich kenne den Palolo-Wurm, ich habe da mal eine Arbeit drüber geschrieben.
Ist wahr?
Ja.
Das ist wie so, hieß die Arbeit denn?
Die hieß der Palolo-Wurm und warum er sich teilt. Es war, ich hatte es auch in zwei Teilen geschrieben. Ja. Wollen Sie wissen, was da drin stand?
Nein.
Ich kann es aber sagen. Im ersten Teil geht es darum, er teilt sich, weil er ist einer der wenigen Lebewesen, also Würmer überhaupt, vor der Küste von wo war es?
Samoa.
Der die Aufzucht der Jungen selbst übernimmt. Also der muss sich teilen, weil die eine Hälfte von ihm geht dann ins Wasser jagen, besorgt Nahrung, während die andere Hälfte die Kinder großzieht.
Aber bei Geschlechtergedöne bin ich auch.
Ja.
Bei
und
wem
zwar
sind Sie?
Bei Geschlechtergedöne, sag ich jetzt mal so
was
vorweg.
Was ist denn Geschlechtergedöne?
Sexualität.
Ach so. Oh, danke, Herr Hohecker. Und zwar machen das nämlich nur
was der
die...
alles weiß.
Das machen nur die Männchen.
Ja.
Und die teilen sich nämlich dann und haben an beidem Ende ein Geschlechtsorgan, weil die Weibchen haben zwei Vulvas. Und der... Und
Vulvi.
Der
Vulvi.
Vulvi.
Jetzt nicht aufhören zu erzählen, weiter.
Ja, und nein, und der geht dann in zwei Öffnungen gleichzeitig.
Vulve.
Das ist übrigens ein, wenn ich das sage, ein sehr intelligenter Wurm. Erstmal, was mich ein bisschen irritiert, Samoa, war doch mal eigentlich ein Nationalspieler früher, ist egal, aber dieser Wurm ist übrigens sehr intelligent und vor allen Dingen in mathematischen Fragen sehr bewandert.
Der Wurm.
Er kann nicht gut addieren, nicht gut subtrahieren, aber teilen kann der ohne Ende.
Ist das denn ein Selbstverzehrer? Also gibt es Nahrungslagen, die nicht ausreichen, sodass sein Futter, das normalerweise vorhanden ist, eben in Urlaub ist und dann muss er sich selber verzehren?
Genau.
Ja. Bis er weg ist.
Ja, also es er teilt sich und isst sich selber auf.
Ja.
Es gibt bei Tieren immer nur drei Möglichkeiten, wenn die irgendwie Sachen machen, die wir Menschen leider überhaupt nicht hinkriegen. Entweder sie wollen essen, sie wollen jemanden vertreiben oder sie wollen sich vermehren.
Genau.
Und diese drei Dinge...
Letzteres ist nicht schlecht.
So, und jetzt habe ich nämlich noch eine Theorie. Pass mal auf, der ist nämlich... Ganz kurz nur. Der ist, dieser Wurm, der sieht nicht aus wie andere Würmer, dass der an beiden Enden gleich groß ist, sondern der hat ein sehr dickes Teil und ein sehr schmales Teil. Und dieses schmale Teil geht in die berühmte Vulva.
Also es sind ja Zwitter. Zwitter sind es, oder? Das heißt, die haben beide Geschlechtsorgane... tatsächlich in einem Organismus. Wahrscheinlich kommen die aber aus baulichen Gründen jetzt nicht
zueinander.
Deswegen das heißt, sie müssen sich teilen.
Aus baulichen Gründen können die
nicht. Mir haben sie immer gesagt, es kommt auf die Größe nicht an, aber ich höre schnell.
Also entweder, es gibt zwei Theorien. Das eine ist so ein Füllereffekt. Der muss die Kappe abziehen, dass man an den
Zwiebeln,
ja genau, an den da dran kommt. Das andere ist, dass er wirklich das gesamte Geschlechtsteil abwirft, was dann von dem sehr viel größeren Weibchen aufgefressen wird, damit es dann die gesamten 70 Milliarden Spermien in sich hat, die dann von innen die Eier befruchten.
Nochmal langsam.
Ja, da ist was dran.
Ah, jetzt geht's
da weiter. Ist was dran.
Also was macht der Wurm?
Er wirft sein Geschlechtsteil ab.
Der männliche oder der weibliche?
Ja, nein, der männliche.
Der männliche.
Der weibliche nicht?
Da, der weibliche auch.
Nee, die treffen sich in der Mitte.
Und dann
schieben sich vier Teile übereinander. Ja, das Weibchen macht es doch auch, sagten Sie gerade. Ja,
wieso schieben sich denn bei zwei Würmern vier Teile übereinander?
Hallo. Wenn wir zwei Würmer haben, den weiblichen und den männlichen, und Sie uns, wenn Sie uns nicht schon wieder veräppeln, den richtigen Hinweis gegeben haben, dass dann die Dinge zusammengeschoben werden, dann brauchen wir doch wieder... Die Vulva-Situation und die Schniedel-Situation.
Nein, es kann auch sein, dass die beide ihr Geschlechtsteil abwerfen, sich dann im Wasser aufeinander zuschwimmen und dann da treffen, da vermehren.
Ich glaube, es wirft einfach, die tun sich zusammen, um ein neues Wesen, damit ein neues Wesen entsteht, mit den wichtigsten Teilen der beiden Eltern. Vom Papa ist es der Pimmel und von der Mama ist es der Mund.
Also ich glaube, halt. Ich glaube...
noch als Variante vorstellen, dass die gar keine...
So hätte mir Biologie vor 40 Jahren Spaß gemacht.
Nein, ich glaube,
dass sie gar keine Geschlechtsteile haben, sondern ein Teil ist innerlich gefüllt mit den Eiern und der andere mit den Spermien. Mit
Spermien. So,
ja, die legen die sich übereinander aufeinander.
Die werden übereinander gelegt, sodass das miteinander
vermischt wird. Wo werden die denn übereinander gelegt?
Am Grund.
In einer Höhle.
In einer Höhle.
Ja, 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 vielleicht lösen die sich einfach auf. Ich meine, dieses geht hinten ab und dann ist das offen, dann fallen die Eier so. Fallen die alle raus und die Spermien.
Genau. Das finde ich gut. Im Wasser treffen sich Spermien. Ja, und Eier, weil die sich so kaputt gemacht haben und dann der Inhalt der Würmer im Wasser zueinander finden kann.
Ja. Also, die werfen auf jeden Fall beides ab und
mein
niemand frisst
Gott,
den anderen.
Gesicht, sondern die werfen da könnte ich ab. Ja reinkloppen, ey.
Ich fand das ein ganz schönes Gesicht, denn das war das Gesicht, so kann ich es nicht gelten lassen,
aber ich würde gerne.
Sie waren um Sackhaaresbreite dran.
Ja, aber dann soll er doch sagen, alles klar, ihr wart gut und 500 Euro für
die Frage war, warum? Und wir haben gesagt, um sich zu vermehren.
Das wäre ja schon eine Antwort. Es ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich werde euch jetzt mal die Auflösung sagen und dann werden wir alle zusammen entscheiden, was wir machen. Im Prinzip habt ihr recht, aber mir fehlt einiges. Also. Das passiert immer zwischen Mitte Oktober und Mitte November.
Ah, das haben wir vergessen.
Ah, dummerweise. Ah, yeah. Das tut uns leid.
Alter, schön, dass es Punkt passiert, eins. Gerade jetzt.
Jetzt.
Jetzt passiert es.
Jetzt, Punkt 1. Millionen dieser Würmer stoßen gleichzeitig ihre Hinterteile, rund zwei Drittel ihres Körpers, ab. In den Hinterteilen befinden sich lediglich Eier bzw. Samenzellen. Diese Wurmteile treiben an die Wasseroberfläche,
okay.
Wo sie aufplatzen. Die Samenzellen befruchten die Eier, es bilden sich Larven, daraus entstehen neue Würmer. Die Würmer, die ihre Hinterteile abgestoßen haben, wachsen, den Würmern wachsen neue nach. Klar. Ein Jahr später beginnt die gleiche Prozedur
zwischen
wieder.
Zwischen Mitte Oktober, Mitte November übrigens.
Ja. Und das Eigenartige ist, dass diese aufgeplatzten Dinge auf der Wasseroberfläche dort in Samoa als Delikatesse gelten.
Ja.
Und
ja,
teilweise rausgefischt werden und geangelt werden.
Das war schon entscheidend. Ja, also das ist eine Delikatesse.
Oberfläche des Wassers nicht gesagt und dass es eine Delikatesse ist.
Moment. Also Delikatesse, das ist nur eine Anmerkung.
Ach, hört doch auf.
Was hat ihr denn gefehlt? Also,
mir geht es jetzt um die Oberfläche, aber ihr habt gesagt, im Wasser, es passiert aber an der Oberfläche. Es muss also
an der Oberfläche heißt doch nicht, dass es dann hochfliegt und in der Luft passiert.
Und dann schwebt es. Der Himmel geht auf, ein Stern scheint hernieder und es erhebt sich. Und aus diesem Monster wird ein Prinz.
Ja.
500 Euro an die Dame.
Moment, das müssen wir mal klären. Also ich bin ja schon der Meinung, dass ich es richtig gesagt habe.
Ich mag die Zuschauer
gewinne,
wirklich,
würde ich auch sagen, dass wir es gewusst haben.
Ja, aber ich bin auch der Meinung, dass es im Prinzip richtig gelöst ist.
Ja, sag das auch.
Gott, also, Stefan, es tut mir leid, Stefan, aber... Die Wasseroberfläche war nicht ganz, aber gut. Also im Prinzip habt ihr es.
Herr Balder, solange es an der Wasseroberfläche ist immer noch im Wasser ist und nicht
ist doch egal, wo das ist. Im Wasser.
Wir sind doch alle Freunde.
Aber ich glaube, die Nation steht in dem Fall auch wirklich mal hinter uns.
Ja, der Drops ist gelutscht. Weiter geht's.
Katrin Beck wohnt in Berlin und Katrin möchte wissen, was ist ein Zustandsstörer?
Der Zustandsstörer.
Ja. Also in Berlin gibt es ja sehr enge Wohnungen und da kann sein, dass die Katrin da Zustände erlebt, wo sie dann gestört wird. Also durch Lärm, durch...
Zustandsstörer assoziiere ich erstmal spontan mit Hebammen, mit Sorgen. Ne, also weil man sagt ja irgendwie, oder vielleicht war es früher nur in etwas...
Umständen, sagt man eigentlich.
Anderen Umständen, aber... Zu,
Was eine Schwangerschaft ist ein Zustandsstörer.
Ja. Ich glaube, das hat was mit einer
Schwangerschaft
Tür
ist der Zustand.
Und ja,
Zustand.
Das hat was mit einem Türschloss zu tun. Ich glaube, dass wenn etwas aufsteht oder zusteht, ein Zustand. Gut. Und ich glaube, einfach ein Zustandsstörer ist, dass eine Tür nicht komplett ins Schloss zugeht. Fallen kann.
Ja. Die
einfach noch immer so ein Spalt offen steht.
Also die Tür, die nie zustand.
Ja. Genau. Ich glaube, wir müssen
also
da...
Wenn Sie zusteht, darüber zu erörtern. Haben Sie eigentlich HE auf dem T-Shirt? Ist das für Hugo Egon?
Ja, hab ich ja.
Hugo Egon.
Wahnsinn.
Ja. Also ich bin beim Zahnarzt. Hugo, ich glaube ja, dass bei sehr alten Leuten die Zähne sehr eng zusammenrücken können. Wenn der Engstand, wie der Facharzt sagt, überwunden ist, dann kommt es zum sogenannten Zustand. Das heißt, das Maul geht gar nicht mehr auf. Wenn der Arzt jetzt mit einem Hebel unter Anwendung von leichter Gewalt diesen Zustand beendet, dann ist der Arzt der Zustandsstörer.
Kann das nicht sein, wenn jemand 30 Jahre verheiratet ist, dann sagen doch viele, boah, das ist ein Zustand, den willst du gar nicht erleben. Und dann kommt ein neuer Herr oder eine nette Dame in der Nachbarschaft dazu, die Hausfrau denkt, ach, das ist aber netter, und lernt den kennen, der Alte wird irgendwie weggeschickt. in Urlaub nach Samoa. Und dann ist praktisch dieser Zustandsstörer jemand, der eine Frau, die frustriert war, 30 Jahre verheiratet, keinen Bock mehr auf ihren Ehepartner, wieder gut gelaunt. Das weiß ich nicht, aber ich könnte mir das vorstellen. Das ist ein Zustandsstörer.
Egal, du machst doch auch so Sendungen mit dem ganzen Chemiekram. Du musst mir jetzt mal, es gibt ja Aggregatzustände.
Natürlich.
Und da gibt es doch sicherlich einen Zustand, wie zum Beispiel gasförmig oder fest, der gestört wird durch ein Element. Das ist ja, da gibt es ja Sachen.
Kälte
die da,
zum Beispiel.
Ja, und da gibt es dann vielleicht einen Aggregatzustand. Kälte. Ja, Kälte stört Gas.
Nein, wenn jetzt ein Aggregatzustand zum Beispiel jetzt gasförmig und dann wäre der Zustandsstörer, also der Aggregatzustandsstörer wäre dann zum Beispiel die Temperatur, Kälte.
Ja, weil das würde
den Zustand... Ihr seid in der Chemie, ist das richtig, Herr Bader?
Vielleicht kleine Hilfe von mir.
Gerne.
Denkt mal über das Wort Zustandsstörer
nach.
Ah, das ist ein Name natürlich, das war Dr. Winfried Zustand.
Und der ist immer früher als erwartet nach Hause gekommen.
Zustandsstörer.
Ach, Störer meinen Sie, wir sind beim Militär?
Nee, das ganz gesamte Wort, Zustandsstörer.
Das ist ein scheiß Wort und ich denke seit 10 Minuten drüber nach.
Juristisch, juristisch.
Nein.
Was denn? Zustandsstörer.
Stand.
Da ist etwas zugestanden.
Nein, Stand.
Nein, aber das Wort, das ist so, das ist natürlich aus dem juristischen Bereich.
Nicht aus dem juristischen.
Versicherung.
Beamten, Verwaltung.
Beamtendeutsch vielleicht?
Ja.
Ein Zustandsstörer ist jemand, der einen
Antrag einreicht.
Ein Kunde, der zum Beispiel in der Mittagspause ins Finanzamt kommt.
Ich meine, das ist doch... Wenn man sich das richtig überlegt, Zustandsstörer, das ist schon wieder so ein Wort, das muss doch wieder irgendeiner...
Ist das ein Zerschredderer für Papier? Beamten zerschreddern Papiere.
Das zerstört einen Zustand. Ja, genau.
Okay, also, nein.
Jemand macht sich strafverhaltend, dass er das tut, weil er dann
in der DIN-Norm oder so.
Noch eine kleine Hilfe. Es ist ein Begriff aus dem deutschen Ordnungs- und Polizeirecht.
Natürlich.
Ja, siehst du.
Also jetzt Hausfriedensbruch.
Ist das Lärm? Ist das Krach? Ist Zustandsstörer Krach?
Das ist geil.
Geht es um Dezibelmessung?
Das wäre ja Ruhe.
Es gibt doch da so komische Sachen. Eine Kollegin hat ja mal den ruhenden Verkehr gestört, indem sie geparkt hat.
Oh, aber auf der Straße, oder?
Nee, auf einem Parkplatz, ohne zu bezahlen. Sie hat es auch nicht verstanden und der Richter auch nicht und die Stadt gibt es nicht mehr. Aber...
Wir reden von Bielefeld.
Aber ein Zustandsstörer ist vielleicht einer.
Du hast vielleicht ein betrunkener Mensch ist in einem schlechten Zustand.
Oder du hast eine Person, die zum Beispiel auf einer sauberen Wiese einen Hundehaufen liegen lässt.
Ja.
So.
Oder Grillitäten am Aachener Weiher.
Also ich sag's euch mal, ihr werdet nicht drauf kommen. Es ist wieder mal ein typisch deutscher Ausdruck. Ein Hausbesitzer zum Beispiel. Guido Kanz ist ja Hausbesitzer.
Hausbesitzer.
Du kümmerst dich nicht um wackelige Dachziegel, nehmen wir mal an. Kümmerst dich aber nicht
drum. Nee, kümmern wir gar nicht drum. Ja? Nee.
Ein Zustand, der vorbeikommende Passanten gefährdet und weil der Hausbesitzer durch die Nichtbeseitigung dieses Zustands die öffentliche Ordnung stört, spricht man in so einem Fall von einem Zustandsstörer.
Durch den Zustand stört er.
Das ist wieder ein tolles Wort. Katrin Beck aus Berlin, 500 Euro für Sie. Also, wenn wir Glück haben, schaffen wir noch zwei Fragen. Wenn wir Pech haben, dann nur noch die letzte.
Und wenn Sie
Harald Geef wohnt in Seesen, liegt in Niedersachsen. Ja. Und Harald Geef möchte wissen, was ist dein Ständerläufer?
Das ist ein Vogel.
Ganz kurz, haben Sie gesagt Harald
Geef?
Ah, danke. Ich dachte, die kürzen sich jetzt schon ab, die Zuschauer, weil es ihnen so peinlich ist.
Nein.
Und jetzt habe ich über Harald Geef die Frage nicht gehört.
Ständerläufer.
Was ist das?
Beim Ständerläufer. Ich glaube, ich bin da so im Pferdesport. Da spricht man ja vom Stockmaß. Und vielleicht ist ein Ständerläufer ein Pferd, was immer sehr aufrecht geht, dass man die ganze Zeit den Stand des Stockmaßes sehen kann.
Nein, das ist ein Pferd, das
aufrecht geht. Aber Männer, hat Ständer nicht was mit eurer Physiognomie
zu tun? Hallo. Wir lösen uns in zwei Dritteln auf.
Also ich glaube, da bin ich bei Wiegald. Es gibt Strandläufer, das sind Vögel. Ich glaube, das wird eine Vogelart sein, die an der Nordseeküste auch gerne vorkommt. Der Ständerläufer, der sehr lange Beine hat, nicht wie auf Stelzen läuft, geht auf Stelzenläufer, das wird ein Ständerläufer.
Das ist der Stelzenläufer.
Ja, aber ich rede von.
Das gibt es auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist dieser kleine Vogel, den man an den Ständer macht und der dann so. Da runterläuft.
Nein, das ist ein Specht.
Das ist ein Specht.
Das ist ein Specht.
Was ist denn. Es gibt doch diese Hutständer, die sehr filigran sind. Also
Ständer.
günstig in schwedischen Möbelhäusern manchmal. Also die kann man sehr leicht umkippen. Und vor allen Dingen rutschen die auch sehr leicht beiseite. Und das ist dann ein spezielles Teppichstück, das man da drunter legt.
Damit der nicht umfällt.
Schirmständer.
Genau. Schirmständer, ja. Regalständer. Ich bin, weil es wäre so verlockend, zu diesem blöden Wort was Versautes zu sagen. Aber das sind diese Bahnen, auf denen man in Bibliotheken zum Beispiel, aber das sind Regale, das heißt ein Ständer.
Vielleicht hat das was mit Teppich zu tun, Läufer. Ist das ein Ständerläufer? Ist das vielleicht ein Teppich, den man nicht an die Wand hängt, sondern stellt?
Warum soll man denn einen Teppich an die Wand stellen?
Weil es ein Ständerläufer
damit
ist.
Die Antwort haben.
Es gibt noch was.
Ich glaube,
im Fachwerk gibt es auch den Ständer. Das sind die aufrechten Säulen, zwischen die dann die Querdings das
Ständer.
Stempel? Heißen die?
Stempel, glaube ich.
Stempel. Heißen die Stempel oder Ständer?
Ständer. Ständerläufer.
Steht da bei Ihnen auf dem Zettel. Müssen wir mal gucken.
Ja, steht hier. Hat aber nichts mit Fachwerk.
Aber ich fand den Weihnachtsmarkt gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das jemand, der wirklich von Stand zu Stand läuft. Um irgendwas zu kontrollieren.
Also, was kontrolliert ihr denn?
Wie die Ware ausgelegt ist.
Ach, vom Ordnungsamt.
Wir sind wieder beim Ordnungsamt, damit das nicht die Besucher irritiert.
Also wäre das ein Beruf, Ständerläufer?
Ja, der Ständerläufer.
Was sind Sie, Ständerläufer?
Ich glaube...
Ist ähnlich wie Schweinsteiger, war ja auch mal ein Beruf im Sauerland.
Ja. Wie Hürdenläufer gibt es Ständerläufer auch.
Ich glaube ja, die Helle hatte recht, es geht doch um uns. Vielleicht ist das ein erfolgreicher Exhibitionist auf der Flucht.
Du wirst den alten Scherz kennen, wie auch so eine Dame vom Einkaufen
mit
kommt
zwei
Tüten in der Hand haben. Da kommt genau so ein Kollege, der den Mantel aufmacht, und die Frau sagt, ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Schrimps, danke schön. Ständerläufer. So.
Das kennt er. Ja.
So. Also, es hat nichts mit dem männlichen Geschlechtsorgan zu tun. Nein, weil sonst wäre ich jetzt in der Tat auch.
Es ist verlockend, darüber zu sprechen.
Bei Spermien, die vielleicht nicht so pfiffig drauf sind.
Ich glaube, das hat mit
Sie sind bei Spermien, die nicht pfiffig drauf sind.
Ja, wenn die nicht so flott genug sind.
Das sind sogenannte Trödelspermien.
Ich behaupte mal was ganz anderes. Und zwar ein aufrecht stehendes Laufwerk. Könnte auch ein Ständerläufer sein. Zum Beispiel beim Schallplattenspieler. Also ein Schallplattenspieler, der früher nicht senkrecht steht.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wir könnten in der Küche sein. Ständer, aber ich weiß noch nicht, warum.
Ich bin beim Läufer jetzt.
Aber es hat was mit Essen zu tun, Herr Ballmer.
Auf jeden Fall nicht.
Ich glaube, es hat wieder was. Ich bin wieder bei Rollensystem. Weil der Läufer ist eine.
Bei wem sind Sie?
Beim Läufersystem.
Flaschenzug.
Eine Flaschenzug, eine Rolle.
Völlig verkehrt.
Ja, dann.
Noch eine Idee?
Ständerläufer.
Ständerläufer.
Der Läufer.
An sich ganz einfach.
Wie wär's denn? Wir sind bei der Maurerei. Da spricht der Maurer doch vom Läufer, wenn die so auf eine bestimmte Art und Weise übereinander gemacht
sind. Schirmständer! Wir sind nicht bei dem Schirmständer, wo man die Regenschirme reintun, sondern wir sind beim Sonnenschirm. Und der Ständerläufer ist das, damit man die Sonnenschirme aufspannen kann.
Verstehe ich nicht.
Ja, ist egal, schade. Dann ist falsch. Dann wird es schon falsch sein.
Läuft da lang. Hat's was mit Gardinen?
Also wenn wir noch eine danach schaffen, müsstest du jetzt lösen.
Gardinenläufer.
Ich glaube, ich werde jetzt mal lösen, weil wir keine mehr danach schaffen. Und das hättet ihr an sich wissen müssen.
Ja, dann überleben wir uns noch kurz was.
Also,
dann wird es jetzt reingetragen.
Schmetterling!
Sind wir beim Sport?
Ja, genau.
Sind wir beim Sport, Herr Balder? Wir sind
beim
Sport.
Wir sind nicht beim Sport.
Geht's um Büroakten wieder? Um irgendwelche.
Hundeschule!
Nein. Ich sag's euch.
Segelsport.
Wir sind in der Stahlindustrie.
Ach. Ja, natürlich.
Stahlindustrie.
Wollte ich gerade sagen.
Wie wird aus dickem Stahl dünnes Blech?
Das wird gewalzt.
Gewalzt, natürlich.
Es wird gewalzt, im Einsatz schwerer Walzen. Und diese riesigen Walzen sind an sogenannten Ständern montiert. Irgendwo müssen sie ja montiert sein. Und wenn dieses Stahlstück, was gewalzt wird, versehentlich nicht mittig durchläuft, sondern irgendwie mal rechts und links gegen das Ding knallt, dann spricht der Fachmann vom Ständerläufer.
Das sind
das
wir
hätte man
doof.
Wissen können.
Wir sind so doof.
So was weiß man doch aber einfach. Ja, Harald Gef aus Seesen, 500 Euro für Sie. So, meine Damen und Herren,
getreu dem Motto, geht die Frage über Stahl, ist sie manchmal scheiß. Egal, aber gut.
Meine Damen und Herren, wenn Sie ein paar schöne Fragen zu Hause haben, einfach an Genell daneben schreiben. Genell daneben 50666 Köln oder anrufen 01 3 7 18 11 20 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wenn Sie am Montag nichts Besseres zu tun haben, gehen Sie in einen Buchladen. Kaufen Sie sich das Buch
und richten Sie sich nach der alten Bauernregel.
Herr Hoeker, Sie haben das Schlusswort.
Singt der ist Knecht im Stall wie Heino, haut der Bauer ihm ans Reino.
Ist der Langweile genug, kauft der Bauer Hellers Buch.
So.
Sehr schön. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.